SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR 1, Leute, und ich begrüße in Leute live vom Demokratiefest auf dem Hambacher Schloss ganz herzlich den ehemaligen Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der vielen im Gedächtnis geblieben ist, als er nach dem Zusammenbruch der Ampel gesagt hat, ich bleibe in der Regierung und zwar aus Verantwortung für unser Land. Schön, dass Sie hier sind, Herr Wissing.
Grüße Sie.
Und schön, dass wir an so einem geschichtsträchtigen Ort zusammen sein dürfen. Wir sprechen heute unter anderem über Demokratie. Und Demokratie ist auch das, was gestern auf dem Bundesparteitag der FDP passiert ist. Deshalb lassen Sie uns mal aus Aktualitätsgründen zuerst darüber sprechen. Es gab unerwartet eine Kampfkandidatur zwischen Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann. War das nur für uns unerwartet oder für Sie auch?
Ich bin ja quasi nun auch außenstehender Beobachter, aber für mich war das auch unerwartet. Das zeichnete sich ja ab, dass alle anderen die Kandidaturen haben fallen lassen. Zuerst wollte Herr Dürr, dann wollte Herr Höhne. Und dass das zu einer Kampfkandidatur kam, fand ich überraschend. Aber ich fand es auch gut und richtig, weil das eben zeigt, es gibt auch noch andere Meinungen in der FDP.
Sagen Sie denn, es war mutig, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann das gemacht hat oder auch ein Stück weit leichtsinnig, weil damit die Spaltung, die sich innerhalb der FDP auftut, noch deutlicher sichtbar wird nach außen?
Also diese Spaltung, die ist längst sichtbar und die ist auch innerparteilich längst völlig klar. Und insofern fand ich es richtig, dass sie das gemacht hat. Es wäre nicht gut gewesen, wenn diejenigen, die anderer Meinung sind als Herr Kubicki, noch nicht mal die Möglichkeit gehabt hätten, das bei einer Wahl zum Ausdruck zu bringen.
Wie beurteilen Sie denn das Ergebnis der gestrigen Abstimmung? Also knapp 60% für Wolfgang Kubicki, knapp 40% für Agnes Strack-Zimmermann.
Das zeigt, dass die Partei wirklich gespalten ist. Aber das wundert mich auch nicht, weil Liberale und Libertäre so konträre Positionen haben, dass man das schwer in einer Partei vereinbaren kann. Also Liberalismus und Libertarismus sind eben unterschiedliche Dinge. Und das konnte man eine Zeit lang kaschieren. In der Opposition kann eine Partei sowas immer gut kaschieren, weil dann ist man vor allen Dingen für was Neues und gegen die anderen. Wenn man aber in Regierungsverantwortung steht, dann muss man als Liberale handeln und Verantwortung übernehmen, Kompromisse aushandeln. Und Libertäre wollen das nicht. Die tun sich damit schwer und sind nicht kompromissfähig. Und damit hat man schon einigermaßen die Probleme auf dem Tisch.
Und Wolfgang Kubicki ist für Sie ein Vertreter der libertären Bewegung?
Eindeutig ja.
Okay. Also für Sie ist letztlich klar, die FDP wird mit ihm als Vorsitzenden in so eine rechtsliberale Richtung gehen. Es gab ja im Vorfeld die Diskussion über die sogenannte Brandmauer, dass man die eben nicht unbedingt wolle, hat Herr Kubicki gesagt. Im Nachhinein, nach der Wahl, hat er jetzt zurückgerudert, hat gesagt, nein, es wird auf keinen Fall eine Zusammenarbeit von FDP und AfD geben.
Also ich meine, wenn man keinen klaren Kurs hat, dann sollte man auch nicht ständig sagen, man will jetzt mit einem ganz klaren Kurs die Wähler zurückgewinnen. Also das ist ja ein Widerspruch in sich. Ich höre von Herrn Kubicki immer, er will jetzt einen ganz klaren Kurs. Und Sie haben ja eben beschrieben, wo an entscheidender Stelle jede Form von Klarheit zu vermissen ist. Und gerade da würde ich mir doch wünschen, dass man einen klaren Kompass hat.
Ist es nicht eher so eine Art von Taktieren, dass man vielleicht mal so austesten will, wie reagieren die Wähler, wie reagieren die Parteimitglieder darauf, wenn ich sowas sage?
Ich weiß nicht, was Ihnen motiviert, an dieser Stelle unklar zu sein, aber ich würde mir jedenfalls wünschen, dass man hier eine klare Position bezieht. Es gibt eben Fragen in einer Demokratie, die sich fürs Taktieren nicht so gut eignen. Und die würde ich dazu zählen.
Wann fing denn in Ihren Augen die FDP an, sich so zu verändern, dass Sie gesagt haben, ich finde es langsam schwierig, wie sich diese Partei entwickelt?
Also die Probleme, die tauchten auf, als die FDP 2009 Regierungsverantwortung übernommen hat. Damals geriet die Partei recht schnell in eine schwierige Situation, weil damals die Finanzkrise sich zu einer Euro-Krise entwickelte. Und dann musste man die Frage beantworten, riskiert man ein Zusammenbrechen der europäischen Währung oder greift man ein, indem man mit öffentlichen Bürgschaften die Lage stabilisiert? Und da war die FDP sofort gespalten. Ein Teil war der Meinung, jetzt müssen wir den Euro retten und müssen die europäische Währung und auch die Europäische Union sichern. Und andere haben gesagt, das muss man jetzt dem Markt überlassen, egal was passiert. Irgendwie wird sich schon wieder richten. Und darüber gab es damals auch einen Mitgliederentscheid, der übrigens auch so etwa 50-50 ausgefallen ist. Insofern sieht man, die Spaltung gibt es bis heute. Und dann fing man ja auch an, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob man in der Verantwortung bleiben soll oder ob man lieber die Regierung verlassen sollte. Das war damals schon der Fall. Und als die FDP dann in der Opposition war, zwischen 2013 und 2021, war das einfacher, weil man dann eben keine Entscheidungen treffen musste. Aber als 2021 die Regierung wieder mit übernommen wurde, waren die gleichen Fragen wieder da. Soll man Kompromisse aushandeln oder soll man die Regierung lieber verlassen?
Unsere Demokratie ist das Beste, was uns passieren konnte, Zitat aus Ihrem Buch. Warum haben Sie das Bedürfnis verspürt, genau jetzt ein Buch zu schreiben, das sich nicht nur, aber eben auch mit unserer Demokratie und mit demokratischen Werten beschäftigt?
Es war so, dass nach dem Ende der Ampelregierung in Berlin der Verlag auf mich zukam und sagte, wir würden bei Ihnen gerne ein Buch bestellen, weil wir meinen, dass das, was Sie erlebt haben und was auch wie Sie sich verhalten haben, dass das einer umfassenderen Erläuterung bedarf. Und ich habe dann gesagt, gut, wenn das so gesehen wird, bin ich bereit, einen Debattenbeitrag zu leisten und habe dann dieses Buch geschrieben.
Okay. Würden Sie denn sagen, die Demokratie ist heute stärker gefährdet als noch vor 10 oder 15 Jahren?
Ja, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Sie wird von außen angegriffen. Totalitäre Regime gewinnen an Einfluss. Und sie wird von innen angegriffen. Der Extremismus arbeitet an der Auflösung der Demokratie. Und die sozialen Medien, die Digitalisierung ist ein Instrument, das auch gegen die Demokratie eingesetzt wird. Das ist eine Sache, die wir ernst nehmen müssen und die uns als Bürgerinnen und Bürger auffordert, aktiv zu werden.
Was schlagen Sie da vor? Wie können wir da aktiv werden?
Zunächst einmal müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir ein souveränes Volk sind und dass es auf unsere Entscheidung ankommt, und zwar auf jede und jeden Einzelnen. Wir müssen aufhören, uns bequem zurückzulehnen und zu sagen, die da oben müssten, die da oben sollten. Da oben ist nichts. In der Demokratie gibt es niemanden und nichts über uns. Und deswegen kann auch über uns kein Problem gelöst werden. Wenn wir es nicht lösen, wird es nicht gelöst. Das ist die wichtigste Erkenntnis. Und dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch diese Sätze, was kann denn der Einzelne schon tun, ein Irrtum sind. Jeder Einzelne kann einen großen Beitrag leisten. Die ganz großen Schritte sind nie irgendwie kollektiv auf den Weg gebracht worden, sondern die hingen immer an den Entscheidungen Einzelner. Und deswegen, wir sind zur Freiheit, mit Freiheit begabt, und wir sind aufgerufen, richtig zu handeln und richtig zu entscheiden. Und das ist etwas, woraus man auch Optimismus schöpfen kann. Denn wir haben nicht nur Herausforderungen, wir haben auch die Freiheit, sie zu bewältigen.
Jetzt basiert Demokratie ja auf dem Aushandeln von Kompromissen. Mein Eindruck ist, dass dieser Aushandelsprozess heute oft als negativ empfunden wird. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, ja, das ist ein Riesenproblem. Wir haben Riesenprobleme, zum Beispiel Klimaerwärmung. Und Demokratie ist da einfach nicht die geeignete Staatsform, um dem zu begegnen, weil wir nicht schnell genug und konsequent genug reagieren können, wenn so viele unterschiedliche Stimmen mitreden. Was würden Sie diesen Stimmen denn entgegenhalten?
Dass es inakzeptabel ist, die Demokratie für irgendein Thema als ungeeignet zu bezeichnen. Die Demokratie ist immer geeignet und sie ist zwingend notwendig, wenn wir dauerhaft im Frieden leben wollen. Es gibt keine Alternative zur Demokratie, es sei denn, man akzeptiert das Risiko auch von Krieg, und das kann nun wirklich nicht ernsthaft gewollt sein. Also insofern, die Demokratie kann das alles bewältigen, und wir müssen nur aktiv werden. Die Demokratie braucht natürlich Mehrheiten, aber sie ist eben friedensstiftend. Sie strebt nach Ausgleich, sie strebt nach Kompromiss. Und damit ist sie das Beste, was wir haben können.
Aber sie ist natürlich trotzdem langsamer, als autoritäre Systeme sein können. Sie waren ja gerade in China und sehen, wie schnell da zum Beispiel ein Flughafen entsteht. Bei uns haben die Bauarbeiten für Stuttgart 21 im Jahr 2010 begonnen, Ende noch offen.
Also es gibt bei uns auch Infrastrukturprojekte, die schnell gingen. Das ist, natürlich gibt es einzelne, die schwierig sind, aber ich habe zum Beispiel im Rahmendetal eine Brücke in knapp 2 Jahren aufgebaut. Also das geht auch. Also und natürlich ist es so, dass autoritäre oder totalitäre Regime effizienter handeln können. Aber der Preis für diese Effizienz ist natürlich, dass die Entfaltungsfreiheit der Einzelnen stark eingeschränkt ist. Ja? Also man kann mehr Effizienz haben, wenn man auf seine Freiheit verzichten möchte. Das ist aber aus meiner Sicht keine gute Idee. Denn die Stärke einer Gesellschaft liegt ja gerade in der Entfaltungsmöglichkeit des Einzelnen, in der Freiheit. Und das hat unser Land stark gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Forschung und Entwicklung brauchen Freiheit. Deswegen sind wir auch immer noch besser als totalitäre Regime, was Forschung angeht. Kreativität entsteht nicht auf Anordnung, sondern nur aus der Entfaltung, aus einem Freiraum heraus. Und deswegen müssen wir akzeptieren, dass totalitäre Regime effizienter sein können, und müssen sehen, was wir für einen Vorteil haben. Die Demokratie ist friedensstiftend. Die Demokratie ist freiheitsstiftend. Und wer Frieden und Freiheit möchte, sollte nie mit autoritären Regimen oder mit Totalitarismus liebäugeln.
Wie wichtig finden Sie es, Herr Wissing, dass ein Politiker erstmal einen Brotberuf hat und den auch eine Weile ausübt, bevor er in die Politik geht? Also Sie waren ja zum Beispiel Richter.
Ich halte das für sehr wichtig und sehr empfehlenswert. Natürlich braucht man das nicht. Die Verfassung muss ja aus guten Gründen sagen, jeder darf sich bewerben und jeder darf auch gewählt werden. Aber für den Politiker selbst ist es besser, man ist unabhängig. Und die ganzen Aufgaben, die man in der Politik übernimmt, sind in einer Demokratie Aufgaben auf Zeit. Und deswegen muss man sich natürlich auch immer mit der Frage beschäftigen, was macht man danach? Und das sollte man nicht offen lassen. Und deswegen rate ich immer dazu, erst einen Brotberuf zu haben. Das schafft Unabhängigkeit, Entscheidungsfreiheit und macht glücklicher.
Und ist ja auch wichtig, wenn eine politische Karriere zu Ende ist. Sie arbeiten ja jetzt auch wieder als Anwalt.
Ja, für mich war das keine Sekunde irgendein Problem. Ich hatte bei meinen politischen Entscheidungen niemals an mein eigenes Einkommen denken müssen. Und das ist schon ein wesentlicher Punkt, der einen frei macht. Und das macht es einem auch leichter, dann öffentliche Verantwortung zu tragen, wenn man nicht immer abwägen muss zwischen der Verantwortung für einen selbst und der Verantwortung für die Öffentlichkeit. Ne? Das ist so.
Was sind denn die wichtigsten Tugenden, die jeder Politiker haben sollte?
Verantwortungsbewusstsein und sich auch darüber im Klaren zu sein, dass politische Ämter in einer Demokratie Dienstleistungen sind. Mhm. Also vielleicht auch eine gewisse Demut gegenüber dem Souverän. Mhm.
Und Empathie, sich in den anderen einfühlen können, ist mit Sicherheit auch eine ganz wichtige
Tugend. Ja, Empathie ist ganz wichtig, weil man in einer Demokratie natürlich Kompromisse braucht. Also die Idee ist ja in unserem System, dass nicht die einen die anderen besiegen, sondern dass man am Ende eine Lösung erarbeitet, mit der alle gut leben können. Das ist die befriedende Wirkung der Demokratie, nicht? Also wenn ich sage, ich möchte eine Mehrheit haben, dann werden die anderen jetzt mal unterdrückt mit ihrer Meinung. Ja, dann produziere ich Verlierer. Ja, wie soll das befrieden? Dann sagen die, aber beim nächsten Mal, wenn wir gewinnen, dann zeigen was den anderen. Also ich weiß nicht, in so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben. Ich lebe lieber in einer Gesellschaft, die Kompromisse aushandelt, wo ich sage, okay, ich hätte es ein bisschen anders gemacht, aber ich kann damit gut leben und kann mich dann um mein Privatleben kümmern und mich frei entfalten. Das ist das, was ich von einer Demokratie erwarte. Und das setzt aber voraus, dass man sich auch mit Andersdenkenden beschäftigt und sie nicht diffamiert. Nicht nach dem Motto, ja, die haben eine andere Meinung, also müssen die niedergeknüppelt werden.
Aber das Problem ist natürlich, wenn ich mit diesen Andersdenkenden, die zum Teil sehr anders denken, zusammen eine Regierung bilden muss. Ja, man spricht ja als Partei ein bestimmtes Wählerklientel an und dann bildet man eine Regierung zusammen, wie bei der Ampel damals, mit Parteien, die ein komplett anderes Klientel ansprechen, komplett andere Ziele verfolgen. Und plötzlich muss ich Beschlüsse mittragen, von denen ich weiß, meine eigenen Wähler werden das nicht gut finden. Und im Zweifel werde ich dann auch nicht mehr gewählt von denen in 4 Jahren.
Schauen Sie, am Ende der Ampel hat man gesagt, die Parteien konnten nicht zusammenarbeiten, weil sie unterschiedliche Meinungen haben. Das haben erstaunlicherweise viele geschluckt. Ich finde diese Begründung armselig. Denn die Bürgerinnen und Bürger, die diese Parteien gewählt haben, haben ja offensichtlich in gleichem Maße unterschiedliche Meinungen. Da muss man ja die Frage aufwerfen, können die dann noch gemeinsam zusammenleben in diesem Land? Geht das auch nicht mehr? Und wenn man merkt, dass das natürlich sein muss, es gibt ja gar keine Alternative zum Zusammenleben, dann stellt sich die Frage, wer organisiert denn dann den Ausgleich, wenn die Parteien sich weigern? Also ich meine, wie soll denn das funktionieren? Der Auftrag, der Dienstleistungsauftrag ist ja, am Ende einer Wahl in einer Regierung oder Koalition auch mit denen einen Weg zu erarbeiten, die komplett anderer Meinung sind, weil dahinter stehen Bürgerinnen und Bürger, die ja das Recht hatten, so zu wählen. Das ist die Aufgabe, ja, Brücken zueinander zu bauen, unterschiedliche Positionen zu einer gemeinsamen Linie zusammenzubringen. Dafür muss man sich nicht entschuldigen, wenn man das gut macht. Komischerweise tun das aber viele Politiker. Wenn sie Kompromisse aushandeln, vertreten sie die nicht und sagen, schaut mal, das haben wir hingekriegt für euch, sondern sie sagen dann, ja, das waren die anderen, ich hätte es anders gemacht. Und das ist nicht der richtige Weg. Ich finde, der Kompromiss ist das Ziel. Und wenn man einen guten gefunden hat, dann sollte man den auch selbstbewusst vertreten.
Sie haben gesagt, die Ampel ist nicht an den unterschiedlichen Interessen gescheitert. An was ist sie gescheitert?
Sie ist aus parteipolitischen Gründen gescheitert. Und sie ist daran gescheitert, dass wesentliche Akteure der Ampel diese Regierung zwar auf den Weg gebracht haben, sie aber nicht wollten.
Wie lange vorher war Ihnen klar, meine Partei, die FDP, wird die Ampelregierung zu Fall bringen?
Also, dass das umstritten war, hat man ja gesehen, weil es diese Mitgliederbefragung auch gab, die ja sehr knapp für den Verbleib in der Ampel ausging. Und ich wusste also lange vor dem Ende, dass diese Regierung beendet werden wird. So, wann genau, das kann ich öffentlich nicht sagen, weil das Gegenstand interner Beratungen war, über die ich öffentlich nicht spreche. Aber überraschend war da nichts am 6. November 2024.
Sie hatten 4 Tage vorher noch einen Artikel in der FAZ veröffentlicht und dringend dafür plädiert, zusammenzuarbeiten, miteinander zu reden.
Ja, ich hatte schon lange vorher intern massiven Widerstand gegen diese Pläne geleistet. Aber natürlich nicht nach außen, weil das macht ja keinen Sinn, so einen internen Streit dann öffentlich zu machen. Nur als klar war, dass ich intern nichts mehr bewirken konnte, habe ich meine Haltung öffentlich gemacht. Denn das war wichtig, das auch zu dokumentieren, dass eben nicht alle dieser Meinung waren und dass es auch eine andere Haltung gab in der FDP.
Wie lange haben Sie im Vorfeld darüber nachgedacht, zu sagen, ich mache da nicht mit, ich bleibe in der Regierung und trete aus der FDP aus?
Also ich habe mich schon immer mit der Frage beschäftigt, wie geht man eigentlich mit öffentlichen Ämtern richtig um? Und ich bin nicht zum ersten Mal im Bund im Amt geblieben, sondern ich bin auch in Rheinland-Pfalz im Amt geblieben, als man zu mir gesagt hat, ich soll den Generalsekretär auf Bundesebene übernehmen. Da war auch erstmal die Erwartungshaltung, dann gibst du den Landesminister ab, trittst da zurück und machst dann Generalsekretär für die Bundestagswahl. Das habe ich auch nicht gemacht, übrigens mit der gleichen Begründung. Ich hatte damals auch gesagt, ich gebe nicht ein öffentliches Amt ab, um ein Parteiamt zu übernehmen. Und damals habe ich dann den Generalsekretär parallel gemacht. Und im Bund war für mich relativ früh klar, dass ich diesen Weg nicht mitgehen werde, weil ich ihn für falsch halte. Ich halte diese Begründung nicht nachvollziehbar, zu sagen, wir haben ein anderes Programm als die anderen Parteien, deswegen können wir nicht regieren. Also wo kommen wir denn dahin, wenn das alle machen? Stellen Sie sich mal vor, die SPD hätte hinterher gesagt, wir haben auch ein anderes Programm als die CDU, also machen wir keine große Koalition. Also das geht doch nicht. Also wenn man sich für Wahlen bewirbt, dann muss man auch bereit sein, Kompromisse einzugehen. Und das war meine Haltung von Anfang an. Und
das heißt, Sie mussten gar nicht groß mit sich ringen, sondern für Sie stand die Entscheidung dann sehr schnell fest.
Das ist eine schwierige Entscheidung gewesen, weil sie halt den Preis in sich trug, die FDP zu verlassen und damit natürlich auch schon ein Beben auszulösen, auch hier für den Landesverband der FDP in Rheinland-Pfalz. Aber wenn man eben vor diese Entscheidung gestellt wird, das öffentliche Amt oder das Parteiinteresse, dann muss man eben sich die Frage stellen, gilt jetzt zuerst das Land und dann die Partei oder zuerst die Partei und dann das Land? Also wer für den ersten Weg ist, der kann dann eben nur so entscheiden.
Lassen Sie uns mal drüber sprechen, wie Sie aufgewachsen sind, Herr Wissing, weil ich glaube, dann kann man ein bisschen nachvollziehen, warum Sie so bodenständig geblieben sind Und warum es für Sie auch außer Frage stand, zu sagen, ich muss zu meiner Verantwortung stehen, ich bleibe in der Regierung und trete aus meiner Partei aus. Sie sind 1970 in Landau in der Pfalz geboren, als Sohn eines Lehrers, der gleichzeitig auch Winzer war. Wie stark waren Sie und Ihre Geschwister von klein auf in die Arbeit auf dem Hof eingebunden?
Wir waren da stark eingebunden. Mein Vater war Lehrer, wie Sie sagen, und hatte das Weingut seiner Mutter betrieben. Meine Großmutter war mit einem Soldaten verheiratet. Mein Großvater ist im Krieg gefallen. Der war allerdings nicht nur, Wehrpflichtiger, sondern der war einer der 100.000 Mann nach der Wiederbewaffnung der Weimarer Republik. Und die hatten eine Soldatenwohnung in Landau. Und nach dem Krieg hat meine Großmutter quasi nicht nur ihren Mann verloren gehabt, sondern auch noch das Dach über dem Kopf und ist dann zurück in das Dorf Niederhorbach, wo sie herkam, und hat dort dann das Weingut ihrer Eltern teilweise weiter betrieben. So. Und dann sind wir irgendwann dahin gezogen und haben die Großmutter dort unterstützt. Und da bin ich da mitgelaufen. Also meine Eltern haben dann neben ihren Berufen halt die Arbeit im Weinberg mitgemacht. Und wir als Kinder sind da am Anfang mitgelaufen und später haben wir da mitgearbeitet. So war das. Und das war prägend, ganz klar.
Und was Sie wahrscheinlich noch mehr geprägt hat als die Arbeit auf dem Hof, Sie sind ein gläubiger Christ und in einer calvinistischen Familie aufgewachsen. Ihr Vater hat sogar in der Kirche gepredigt. Was für Werte waren es, die Ihre Eltern Ihnen vermittelt haben?
Ja, es ist ein sehr, ich meine, wir sind Protestanten, die Evangelische Kirche der Pfalz ist eine unierte Kirche, aber die familiäre Prägung ist calvinistisch und mein Vater war sehr stark davon geprägt. Also was erlebt man da? Man erlebt eben einen streng gläubigen, vollkommen antimissionarischen Vater, der also den Kindern diese Glaubensfrage völlig freistellt und gleichzeitig eine sehr starke Neigung zur Askese hatte. Also mein Vater hat jede Gelegenheit genutzt zu arbeiten und immer verschiedene Sachen gemacht und immer versucht, Höchstleistungen da zu erbringen und hatte immer einen sehr hohen Anspruch an die Sachen auch seinen Kindern vermittelt. Das ist so typisch für diese Glaubensrichtung und das prägt einen, da kommt man gar nicht drum herum. Für mich war der ein großes Vorbild und das habe ich dort zu Hause mitbekommen. Ja, diese
also eine Arbeitsmoral auf jeden Fall, dieses Thema, ich muss Verantwortung tragen.
Ja, vor allen Dingen sich nicht auf sich selbst zu fokussieren, sondern immer seine Fähigkeiten irgendwie zu entwickeln und einzubringen. Ja, und sich auch nicht nur auf eine Sache zu konzentrieren, sondern zu versuchen, alles an sich zu entdecken und zu machen. Und das ist so typisch und manchmal anstrengend in der Jugend gewesen, aber nicht so, dass es mich belastet hätte.
Also auch nicht so, dass Sie rebelliert hätten, weil man könnte ja auch sagen, Ihr Vater ist zum Beispiel mit der Familie, glaube ich, nie in Urlaub gefahren, ne? Weil er eben gesagt hat, ich arbeite.
Mein Vater hat keinen Urlaub gemacht, weil hat er nicht als sinnvoll erachtet. Er sagt, in der Zeit kann ich was arbeiten oder so. Das hat uns aber auch nicht irgendwie gestört, dann sind wir eben so. Also der hat auch schon Sachen gemacht, die beeindruckend waren. Also beispielsweise im Winter beim Rebschnitt ist er dann morgens früh, wenn es hell wurde, ist er raus und kam erst wieder zurück, wenn es dunkel war. Der hatte dann den ganzen Tag nichts gegessen oder so und voll gearbeitet. Und das hat er als erfüllend empfunden. Und das ist schon stark. Ja, also ich meine, das ist dann so, wenn jemand durch sein Handeln überzeugt, ja, und nicht durch sein Reden. Nicht also von den Kindern was zu verlangen, was man selber nicht bereit wäre zu bringen, sondern einfach vorleben. Das ist schon prägend.
Und war Ihnen immer klar, Sie sind nach wie vor praktizierender Christ, die Werte, die ich als Politiker lebe, die müssen mit meinem christlichen Glauben in Einklang stehen?
Ja, das kann man als Christ gar nicht trennen, ja, weil es ist letztlich so, dass wir ja eine Aufgabe haben, anzuerkennen, dass wir Individuen sind. Wir sind alle unterschiedlich geschaffen. Und trotzdem brauchen wir die Gemeinschaft. Und das ist eine ganz, finde ich, ganz wichtige Sache. Luther hat gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Mensch und niemands Untertan. Und dann kommt der nächste Satz, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann Untertan. Das passt ja irgendwie nicht zusammen, aber leider ist die Realität so, dass es genauso ist. So, und damit muss man zurechtkommen, damit muss man im Leben zurechtkommen. Man wird nicht glücklich, wenn man nur an sich selber denkt. Und damit muss man auch in der Politik zurechtkommen. Es reicht nicht aus zu sagen, es geht nur um mich, sondern es ist auch eben die Frage, was ist meine Rolle in der Gemeinschaft? Und das auszutarieren ist für mich Politik. Und gleichzeitig ist es eben, das im Leben so zu gestalten, ist eben auch ein christlicher Auftrag. So, das kann ich nicht trennen. Aber ich muss sagen, ich bin dankbar, getauft zu sein.
Sie hatten gerade gesagt, Sie sind ein gläubiger Christ, nach wie vor praktizieren, sind dankbar dafür, getauft zu sein. Wieso haben Sie sich ausgerechnet für eine Parteizugehörigkeit zur FDP entschieden?
Weil der Liberalismus sehr viel auch mit Christentum zu tun hat. Wir sind als Menschen ja individuell geschaffen. Wenn es besser wäre, dass wir alle gleich sind, sage ich jetzt mal aus christlicher Sicht, dann hätte man uns gleich machen müssen bei der Schöpfung. Aber wir sind unterschiedlich. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, der politische Auftrag ist, das jetzt zu korrigieren, dann habe ich ein Problem damit, weil dann würde man ja sagen, dann hat der da oben keine gute Arbeit geleistet. Und das würde ich mal sagen, ist eine ziemliche Anmaßung. Und deswegen halte ich es schon für eine politische Aufgabe, dass man dem Individuum, das individuell geschaffen ist, den Freiraum lässt, sich zu entfalten. Denn es gibt ja einen Grund, warum wir so sind, wie wir sind. Und gleichzeitig gibt es aber eine Aufgabe, unseren Bezug als Individuum zur Gemeinschaft zu finden, weil wir nicht alleine leben können. Wir sind soziale Wesen. Und das macht das Ganze jetzt sehr spannend, nicht? Also individuell, unterschiedlich und soziale Wesen, die auf Gemeinschaft angewiesen sind. Und ich kann nicht akzeptieren, dass es dann Leute gibt, die sagen, und weil wir eine Gemeinschaft sind, muss die Gemeinschaft den Leuten sagen, wie sie zu sein haben. Und wenn sie dann sich alle gleich verhalten und genau das machen, was man ihnen als Gemeinschaft mehrheitlich vorgibt, dann ist alles in Ordnung. Da würde ich sagen, nein, dann kommt die Individualität unter die Räder und die muss geschützt werden. So, das ist meine Motivation gewesen. Und das halte ich auch nach wie vor für eine der vornehmsten politischen Aufgaben, den Menschen die freie Entfaltung zu ermöglichen und gemeinsam in einer Verantwortungsgemeinschaft zu leben. Das ist
also Sie sind nach wie vor mit voller Überzeugung Liberaler, auch wenn Sie kein FDP-Parteimitglied mehr sind.
Ich bin liberal, aber nicht libertär. Und die Idee des Liberalismus kann keine Partei für sich alleine reklamieren. Aber es ist so, dass eine liberale Partei sich jedenfalls nach meinen Vorstellungen diesen Zielen widmen sollte. Die freie Entfaltung des Individuums in einen gutes Verhältnis zur gemeinschaftlichen Verantwortung zu stellen.
Jetzt wollten Sie selbst ja auch nie Berufspolitiker werden ursprünglich. Sie waren Richter. Wie ist es dazu gekommen?
Das war mehr oder weniger Zufall. Ich habe mich in der Partei engagiert. Damals bin ich eingetreten, 1998. Damals drohte die FDP aus dem Bundestag auszuscheiden. Das war nach 16 Jahren schwarz-gelber Regierung mit Helmut Kohl. Und dann habe ich gedacht, nö, also eine liberale Partei sollte schon da sein und die würde ich auch wählen. Und dann habe ich mich engagiert und habe mich dann später auch auf kommunalpolitischer Ebene engagiert. Saß auch im Stadtrat in Landau und das hat mir auch Freude gemacht. Und dann habe ich für den Bundestag kandidiert, weil man mich gebeten hat. Bin erst nicht gewählt worden und dann 1,5 Jahre später nachgerückt. Und so war es denn passiert, ja, sage ich mal, dass ich Berufspolitik gemacht habe. Aber dass ich das jetzt angestrebt hätte oder gesagt, das ist jetzt mein Berufswunsch, so war es nicht. Aber ich habe das gerne gemacht und es war auch für mich eine sehr bereichernde Erfahrung. Ich habe unglaublich viele Leute kennengelernt und auch sehr viel in der Sache dazu lernen können. Das kann man so in einem Brotberuf nicht so gut, da wird man dann Spezialist in seiner Sache. Aber als Politiker hat man schon die Möglichkeit, wenn man sie denn nutzt, sich in viele Bereiche sehr, sehr tief einzuarbeiten. Also wer hätte gedacht, dass ich mich mal mit Gleiswechselbetrieb auch bei Eisenbahnen beschäftige. Aber auch das war spannend, muss ich sagen. Und dann versteht man die Zusammenhänge besser. Man kann auch verstehen, warum Züge bei uns im Augenblick nicht so gut pünktlich fahren können und wie man das besser machen kann. So.
SWR 1, Leute, live vom Hambacher Schloss mit dem ehemaligen Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Und wie immer, wenn wir draußen sind, gibt's Fragen unserer Zuschauer hier vor Ort an unseren Gast. Ich fange mal an mit einer Frage von Karl Fischer aus Schifferstadt. Der möchte einen Satz ergänzt haben, nämlich den Satz, Sie engagieren sich sofort wieder in der FDP, wenn was passiert.
Ich würde mich wieder engagieren, wenn die Partei also diese libertären Allüren abgeben würde oder aufgeben würde. Das ist ja aber überhaupt nicht realistisch. Es ist ja eine libertäre Mehrheit jetzt. Das hat man ja gesehen bei der Wahl gestern. Also das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Kirsten Baller aus Edenkoben schreibt, Uli Hoeneß sagte, die AfD solle an einer Regierung beteiligt werden, um sie zu demaskieren. Was halten Sie von dieser Aussage?
Das ist sicherlich irgendwie gut gemeint, aber wir haben historisch keine guten Erfahrungen mit diesen Lösungen gemacht. Und deswegen wäre es besser, man würde keine extremistischen Parteien wählen. Dann bräuchte man sich auch nicht auf solche Experimente einzulassen, sie mal an die Regierung zu lassen und gucken, was passiert. Also insofern wäre ich dann doch für einen klaren Kurs, also und würde darum bitten, zu überdenken, ob das eine Lösung ist.
Es gibt mehrere Hörer und Hörerinnen, die schreiben, wenn Olaf Scholz ein guter Bundeskanzler war, wie schätzen Sie Friedrich Merz ein?
Ich war natürlich an den Entscheidungsprozessen in der Regierung Scholz viel enger beteiligt. Ich kannte alle seine Gründe für seine Entscheidungen oder nahezu alle seine Gründe für seine Entscheidungen und kann das besser beurteilen, als ich jetzt das bei Merz könnte. Friedrich Merz hat einfach das Problem, dass seine Partei ihn in Teilen nicht unterstützt und dass eben dieser Wechsel von der Opposition in die Regierung mit einem großen Glaubwürdigkeitsverlust in der Schuldenbremsenfrage verbunden ist. Ja, das ist eine Last, die er eben jetzt trägt.
Eckart Schmidt aus Kaiserslautern sagt, warum geben Politiker nicht wahrheitsgemäß Antwort auf Fragen, die sich zum Beispiel auf wichtige aktuelle Probleme beziehen, sondern reden immer um den heißen Brei herum?
Also ich würde nicht sagen, dass alle um den heißen Brei herumreden. Und weiß ich nicht, warum andere das machen, aber ich finde, man sollte Fragen möglichst präzise beantworten.
Dann machen wir weiter mit einer Frage von Matthias Strohmeier aus Schifferstadt. Gibt es rückblickend Entscheidungen, die Sie im Nachhinein anders treffen würden? Präzise Frage, präzise Antwort, bitte.
Ja, denn es gibt viele Entscheidungen als Politiker, die man auf der Grundlage von Prognosen treffen muss. Und rückwirkend würde man das dann anders machen. Wenn Sie sich anschauen, die Entscheidungen, die während der Pandemie getroffen worden sind, an denen ich auch beteiligt war, die mussten wir sehr früh treffen, weil man kann einer Pandemie nur in einem sehr frühen Stadium etwas entgegensetzen. Und das ist genau der Zeitpunkt, in dem man noch sehr wenig weiß. Und da hat man das Problem, dass man eben auf der Grundlage von Prognosen arbeiten muss. Der Karl Valentin hat mal gesagt, die Prognosen in die Vergangenheit sind mir lieber als die in die Zukunft, weil die in die Vergangenheit sind präziser. Ja. Das ist, finde ich, ein schöner Spruch. Und ja, natürlich würde man das machen. Es gehört aber auch dazu in der Demokratie, dass man sich korrigiert und dass man, wenn man neue Erkenntnisse hat, sagt, nee, das war doch nicht so richtig, wir machen es doch anders. Das ist so wie im normalen Leben auch. Ja, so. Und entscheidend ist immer, dass man die möglichst eine hohe Treffsicherheit hat bei seinen Entscheidungen und so viel wie möglich an Wissen und Kenntnis mit einbezieht.
Angelika Bühler aus Worms fragt, wo sehen Sie die Verantwortung der aktuellen Politik am Aufstieg der AfD?
Wir sind alle in einer Verantwortung, Extremismus zu verhindern. Und natürlich hat das Verhalten der Parteien, die Art und Weise, wie Regierungen miteinander arbeiten, etwas damit zu tun, dass der Extremismus steigt. Und deswegen müssen wir das ernst nehmen, müssen das analysieren und müssen das verändern. Ich habe mit meinem Buch ja bewusst auch einen Debattenbeitrag leisten wollen, damit die Demokratie bei uns wieder gestärkt wird. Und es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Meine Ansichten dazu habe ich dargelegt. Aber niemand kann sich da aus der Verantwortung nehmen und sagen, das passiert einfach nur. Wir sind ein souveränes Volk, wir stehen in der Verantwortung für unsere Demokratie und sind aufgefordert, unser Zusammenleben so zu organisieren, dass es keinen Extremismus gibt und wir friedlich miteinander leben.
trotz aller Krisen, dem Scheitern der Ampel, dem Krieg in der Ukraine, den heftigen Debatten, die wir derzeit in unserer Gesellschaft haben, klingt Ihr Buch, Herr Wissing, noch erstaunlich optimistisch. Woher nehmen Sie den Optimismus?
Ich bin davon überzeugt, dass wenn die Bürgerinnen und Bürger erkennen, dass sie in der Verantwortung stehen, dass sie dann vernünftige Entscheidungen treffen. Und das macht mich optimistisch. Die Menschen kennen den Wert der Demokratie und sie sind auch motivierbar, einen Beitrag zu leisten, dass unsere Demokratie maximalen Schutz erfährt.
Was müssen und sollten wir denn alle tun, um unsere Demokratie zu schützen, ganz konkret?
Uns unserer Souveränität bewusst sein, zu wissen, dass es auf uns ankommt, und jeder und jede kann im Alltag etwas tun. Man kann richtig wählen, also demokratische Parteien wählen und nicht solche, die extremistisch sind und unsere Demokratie gefährden wollen. Und man kann natürlich auch widersprechen, wenn bestimmte Dinge sich einschleichen. Es gibt ja immer die Neigung von Extremisten, auch Hass zu schüren. Das wird dann so gemacht, dass man Menschen in Gruppen zusammenfasst, diese Gruppen mit Vorurteilen behaftet und dann negative Gefühle gegen diese Gruppen, nicht? Also die Ausländer, die Flüchtlinge, die Afghanen, die Syrer. Wir sind Individuen und einzeln geschaffen. Das gilt auch für diese Menschen. Und es ist Teil der Menschenwürde, dass wir so etwas unterlassen. Es ist nicht richtig, Menschen in Gruppen zusammenzufassen, weil wir unterschiedlich sind und einen Anspruch darauf haben, als einzigartig und unterschiedlich auch wahrgenommen und respektiert zu werden. Das ist für mich die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Und wenn man Menschen in Gruppen zusammenfasst, geht man den ersten Schritt hin zur Verletzung der Menschenwürde. Das ist der Punkt, ja. Und da können wir widersprechen. Und da können wir widersprechen.
Sie kriegen da viel Applaus.
Margot Friedländer hat uns ein Erbe hinterlassen. Sie hat gesagt, das Wichtigste ist, es gibt kein christliches Blut, kein jüdisches Blut und kein muslimisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Und das ist der entscheidende Punkt. Und wenn ich jetzt hergehe und höre, die AfD sagt, die gegen die Flüchtlinge und gegen... Das ist die Grenzüberschreitung. Und was ist denn, wenn es wieder eskaliert und unkontrollierbar wird? Und hier können wir als Bürger sagen, hey, ich möchte nicht, dass du über die Flüchtlinge redest. Welche Person genau stört dich und was stört dich an dieser Person? Darüber kann man immer sprechen, aber nicht sowas. Und das ist der erste Schritt. Und der klingt so harmlos, aber so war es damals auch. Das ist ja erstmal ganz harmlos, ja? Das richtet sich ja nicht gegen einen Einzelnen, nur gegen alle, ne? Und das ist schlimm. Und in dieser Abstraktion, indem man quasi den Einzelnen, das Individuum quasi negiert und sagt, einfach dieser Gruppe, in dem Moment wird es auch leicht, Hass zu schüren und die Eskalation zu organisieren. Wenn wir dem Menschen in die Augen blicken, dann, und ihn erkennen, auch als einzigartigen Nächsten, dann sind wir davor geschützt, dass diese Eskalation passiert. Und deswegen ist das im politischen Raum ein Tabubruch, was dort passiert. Das ist auch der Grund, warum ich sage, man kann mit der AfD nicht zusammenarbeiten. Wenn jemand bereit ist, die Menschenwürde ein bisschen zu verletzen, ja, was soll man denn darüber verhandeln, wenn man sie selber für unverletzlich hält?
Und Sie selbst arbeiten ja auch noch als Winzer. Sie betreiben auch noch das Weingut mit. Und
ich betreibe es nicht mehr. Wir haben den Betrieb eingestellt, weil mein Vater verstorben ist. Wir sind immer noch Eigentümer der Rebflächen, haben sie aber verpachtet.
Okay. Also Sie gehen gar nicht mehr auf den Weinberg arbeiten?
Nee. Ich habe zwar immer noch mitgeholfen, so bis zum Jahr 2020 etwa, aber natürlich als Bundesminister auch nicht oft.
Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Buch ein schönes Beispiel, wie willkürlich Grenzen sind, weil auf einem Weinberg bei Ihnen in der Nähe, wo Sie wohnen, da läuft eine Grenzgemarkung wo?
Ja, das beschreibe ich, weil man das hier in der Grenzregion einfach so lebt, dieses deutsch-französisch-grenzüberschreitende. Man kann diese Grenze zu Frankreich hier überhaupt nicht als natürliche Grenze empfinden. Das ist eine völlig künstliche Geschichte. Und das Beispiel, das ich in dem Buch bringe, ist eben ein Weinberg in Schweigen, wo also der Grenzstein mitten in einer Rebzeile sitzt. Ja. Und das macht es irgendwie so deutlich, finde ich. Wie soll der Winzer denn damit jetzt umgehen? Ja? Er kann das doch nur sinnvoll machen, indem er diese Grenze einfach ignoriert. ignoriert. Das ist doch das Einzige, was man da machen kann. Ja, man kann die Grenze nicht leben. Und das zeigt einem, dass eben Staatsgrenzen auch eine Willkür haben und dass das meistens die Folge von irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen ist. Und dass wir diese Staatsgrenzen auch irgendwie mit Menschlichkeit überwinden müssen, mit Freundschaft überwinden müssen. Das ist hier sehr gut gelungen. Aber man hat während der Pandemie gesehen, dass das auch ganz schnell wieder in Frage gestellt werden kann, wo plötzlich dann Grenzkontrollen eingeführt werden und man den Verdacht gegenüber den Nachbarn hegt, sie könnten was einschleppen, von der einen wie auch von der anderen Seite.
Herr Wissing, ich danke Ihnen ganz herzlich für das spannende Gespräch und habe als kleines Dankeschön noch ein Geschenk für Sie. Auch wenn Sie selbst nicht mehr als Winzer arbeiten, sind Sie ja sehr weininteressiert, wie ich weiß. Und ich dachte, vielleicht haben Sie Freude an dem Buch, das schon vom Titel her, finde ich, sehr gut zu Ihnen passt. Es ist von dem Weinjournalisten und Bestsellerautor Carsten Henn und heißt Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam.
Ja, wie schön, danke. Vielen Dank.
Sehr nett. Ich wünsche Ihnen danke. Alles Gute. Das war's für heute in SWR1. Leute, danke, dass Sie hier waren. Und ich sage Tschüss für heute. Ich bin Katja Hein. Schönen Sonntag noch.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.